Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend hier bei den Two Grey Knights. Wir begrüßen euch zur Folge 15 und diesmal zu drei Kapiteln als kleine Entschädigung zum letzten Mal aus dem ersten Buch der Horus Heresy. Wir haben ja zwischendurch immer mal wieder geschrieben, von daher weiß ich ja ungefähr, wie es dir geht. Aber hallo Thomas, wie geht's dir?
Hallo Kai. Ich würde gerne sagen, dass ich gesund bin, aber irgendwie ist es hartnäckiger als gedacht. Also irgendwie so Reste von Corona haben sich mit einem grippalen Effekt vermischt, der einfach nicht weggehen will jetzt. Also vielleicht hört man so ein bisschen in der Stimme, keine Ahnung. Schmerzen und so habe ich nicht, aber Husten und einfach keine Luft, sobald ich mich irgendwie anstrenge.
Corona is a bitch.
Ja, genau.
Bin mal drauf gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt, so mit den Nachwirkungen dieser Krankheit und was da noch so erforscht wird. Aber lass uns nicht in der nahen Zukunft bleiben, gehen wir 28.000 Jahre in die Zukunft und damit zu Kapitel 2 des dritten Teils. Und das Kapitel 2 beginnt damit, dass Abaddon wütend ist, weil nach dem Besuch des Intrex macht er sich im Monival Luft.
Abaddon kann nicht nachvollziehen, wie man sich mit solchen Menschen, Anführungszeichen, überhaupt auseinandersetzen kann, weil die sich ja auf Xenos einlassen. Er sagt sogar, nur ein Narr beschwichtigt Xenos. Und meint damit Horus, was er natürlich schnell bereut, weil die anderen im Monival ihn dann fragen, ob er damit sagen will, dass Horus, also der Kriegsherr, ein Narr ist, was er natürlich nicht damit sagen will. Aber man merkt schon, dass er ganz schön angefressen ist. Ja, weil Horus nicht so handelt, wie er das irgendwie erwarten würde.
Der ganze erste Abschnitt widmet sich so ein bisschen den Sichtweisen der einzelnen Mitglieder des Monival. Da ist Abaddon nicht so ganz alleine. Der Abaddon versteht, wie gesagt, nicht, warum Horus sich entschuldigt hat. Weil Horus hat sich ja am Ende des letzten Kapitels entschuldigt beim Interrex. Und Abaddon ist halt hochgradig xenophob und verachtet alle, die irgendwelche Xenos-Achtung entgegenbringen. Dann haben wir den Aximant und der Aximant dagegen erkennt die Weisheit in Horus Entschuldigung und steht eher dafür ein, dass das Monival mit einer einzigen Stimme spricht. Der Torgadon stimmt dem so ein bisschen zu. Und dann haben wir noch den Noken, der ist auch eher pro Horus und vertritt dann aber die Meinung, dass gerade die unterschiedlichen Ansichten im Monival das sind, was Horus so an ihnen schätzt. Also, es sind so verschiedene Aspekte drin. So der Torgadon eher so in Richtung Aximant, der Abaddon, also vollkommen pro Imperator und der Dokon ist pro Horus. Also, sie gehen so ein bisschen auseinander, was so ihre Persönlichkeiten und ihre Ansichten angehen.
Was ja auch Sinn und Zweck des Monivals ist. Also genau diese heterogene Zusammensetzung. Und wie so oft ist Loken anscheinend die Stimme der Vernunft, der eben sagt, ja, wie du es schon erzählt hast, Horus will die Meinung der Einzelnen wissen, um dann selbst seine Entscheidung treffen zu können. Basierend auf dem, was die anderen ihm raten oder auch nicht raten.
Sie treffen sich aber auch entgegen dieser Gegensätze innerhalb des Motivals weiterhin mit Vertretern des Interrex. Mhm. Und aber so richtig schlau werden sie aus dem Interrex nicht. Die Vertreter wirken oft arrogant, sind dann aber doch von den Imperialen fasziniert. Dann gibt es noch die Legenden des alten Terra und die menschliche Blutlinie. Die waren lange zentraler Bestandteil der Mythen des Interrex und ihrer Erzählungen. Und sie sind zwar so ein bisschen enttäuscht vom Imperium durch ihre Prägung, dass sie halt quasi mit Märchen aufgewachsen sind, wie es halt auf Terra so war und wie die Menschen dort so sind, aber sie können doch nicht loslassen. Ja. Sie sind trotzdem irgendwie fasziniert von den Imperialen und so, dass Horus auch nochmal vom Interrex eingeladen wird, um weitreichendere Verhandlungen auch mit dem Interrex fortzuführen. Also, aber diesmal dann auch auf dem Gebiet des Interrex, nicht nur mehr auf den Schiffen.
Ja, wobei er da ja nicht, also er gedanklich sagt da natürlich direkt zu. Aber bevor es soweit kommt, wird noch erzählt, dass während dieser 6 Monate Spinnenkrieg, wie es jetzt genannt wird, also des Kriegs auf Mord, verschiedene Primarchen Audienz ersucht haben bei Horus, 5 Stück, um genau zu sein, darunter sogar der Löwe, der eigentlich sowas noch nie gemacht hat bei Horus. Dann bis zu 36 andere Flotten haben Mitteilungen an ihn geschickt, wollen seinen Rat, und die Bürokratie, die muss er auch noch irgendwie pflegen. Also er hat eigentlich keine Langeweile und muss jetzt quasi entscheiden, was so sein primäres nächstes Ziel ist.
Er ist ja nicht nur Befehlshaber, ne? Also er ist zum einen Befehlshaber der Armee, er ist Lenker der Konformität, er ist Richter, er ist Entscheidungsträger, er ist Taktiker und Diplomat. Und während dieser 6 Monate auf dem Planeten, also auf Planet Mord während des Krieges, hat ziemlich viel Arbeit liegen geblieben. Und dann sind noch die Primagen, der Leon L. Johnson von den Dark Angels, sowie der Alpharius von der Alpha Legion, suchen seine Nähe. Also der Johnson, hatten wir ja auch vorher schon mal erwähnt, war ja gegen die Ernennung von Horus zum Kriegsherrn, aber entweder hat er sich damit abgefunden oder er braucht Horus, um seine eigenen Pläne umzusetzen.
Ich glaube tatsächlich Letzteres, weil das versucht ja auch der Alpharius von der Alpha Legion. Der kommt mit 14 Schiffen an und macht so, als würde er bei Mord helfen wollen, also die Blood Angels unterstützen. Aber tatsächlich will er selbst Unterstützung für einen eigenen Plan, den Horus sich genau anschaut und dann aber zu Loken sagt, dass Alpharius wohl träumen muss. Weil das, was er da vorhat, ist unmöglich zu schaffen, zumindest nicht in der Zeit. Der Plan ist auf 5 Jahre ausgelegt und auch nicht mit den Soldaten, die Horus gerade mobilisieren könnte, denn er bräuchte 10-mal so viel, laut eigener Einschätzung.
Dann kommt es zu etwas, was ich interessant fand. Es kommen jetzt als nächstes die Exsector Tributi. Das sind Finanzbeamte des Imperiums. Die strömen wohl von Terra aus und dem Dekret des Imperators, dass Steuern eingetrieben werden sollen. Also sollen Steuern erhoben werden, um den wachsenden finanziellen Belastungen des Imperiums um die quasi tragbar zu machen. Und das gefällt Horus nicht so, weil dann auch auf Welten Steuern erhoben werden sollen, die gerade erst im Aufbau befindlich sind. Also da sind sie quasi gerade erst drüber gefegt und haben alles weggeschossen und die ganze Infrastruktur platt gemacht. Und dann will der Imperator auf solchen Welten jetzt schon Steuern erheben. Also da sieht er quasi schon die Aufstände keimen, wenn sie das durchsetzen.
Mhm. Und dass der Imperator das so sieht, behauptet auch nur die gute Dame von den Exsector Tributi. Wobei sowohl Loken als auch Horus das mehr oder weniger hinterfragen und sie damit ein bisschen necken wollen. Aber im Grunde genommen sind sich alle einig, das ist viel zu früh. Denn wie du sagst, die meisten Planeten sind noch gar nicht so weit und das würde zu weiteren Aufständen führen, wenn man sowas versucht. Und deshalb will Horus, dass diese Bürokraten erstmal lange mit viel Datenmüll beschäftigt werden und somit erstmal eher anderen Dingen nachgehen kann.
Horus gelingt auch noch so ein kleiner Scherz mit Bezug auf unser heutiges Jetzt und es überkommt ihn zu sagen, dass nicht die Xenos, aber die Steuereintreiber der Untergang des Imperiums sein werden.
Wobei er vorher sagt, er dachte, es wären die Orks oder würden die Orks sein. Und vor den Orks dachte er noch, es wären die Eldar. Und ich habe überlegt, ich glaube, von den Eldar wurde bisher noch nicht wirklich was gesagt. Aber hier so das erste Mal, wo er dann halt betont, dass es zwar wenige sind, aber sie sind halt ein altes Volk und denen hätte er es am ehesten zugetraut. Aber es sind dann wohl doch die Bürokraten.
Daraufhin lässt dann der Horus noch Kritik an der Steuerpolitik des Imperators aufkommen, da für ihn diese Erhebung, wie gesagt, zu früh kommen. Und er möchte die Exsector Tributi ausbremsen, indem er ihre Bürokratie überlastet. Das fand ich lustig. Und bittet Malokhurst, ihm dadurch etwas Luft zu verschaffen. Also die werden einfach mit ganz vielen ganz viel Müll beladen, den sie abarbeiten müssen. Und damit würde sie quasi ausbremsen.
Mhm. Klappt wunderbar. Obwohl, also heute bei uns ist es ja eher so, dass es zu wenige sind. Und hier im Buch wird beschrieben, dass es von den Bürokraten noch viel mehr zu geben scheint, als von den Memoratoren, die ja so wie eine Seuche ins All entlassen wurden.
Aber das müssen ja auch viel komplexere Sachen berichten. Ganz Planeten, die besteuert werden müssen. Also ja, brauchen sie die Leute auch.
Das stimmt, das stimmt. Und dann hört man wieder einen neuen Namen, der so nebenbei einstreut, hey, dann lasst uns doch mit dem Interrex beschäftigen. Oder weiter mit dem Interrex beschäftigen.
Das kommt von dem Erebus. Erebus gehört zur 17. Legion. Und das sind die Wordbearers. Er ist der erste Legionspriester. Das ist so vergleichbar mit dem Ranking von Abaddon oder Eidolon. Und der Primarch der Wordbearers ist der Lorga. Und der ist neben Fulcrum und Sanguinius einer der vertrautesten Brüder von Horus.
Was ich langsam lustig finde, weil zuerst war es Sanguinius, dann war es Sanguinius und Fulcrum, jetzt ist Sanguinius, Fulcrum und Lorga. Ich weiß nicht, wie viele enge Brüder oder engste Brüder er noch hat. Ich bin sehr gespannt, wie viele da noch dazukommen.
Naja, maximal 19, ne?
Also. Ja, das genau. Aber ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass es plötzlich immer mehr enge Brüder sind.
Wahrscheinlich ist dem Autor das so nach und nach eingefallen.
Ja, das könnte sein, ja. Naja, noch ist es glaubhaft, ja.
Der Erebus kam ja ähnlich wie der Linoel Johnson und der Alfarius auch in eigenem Anliegen zu Horus, also er wollte ihm auch etwas vortragen oder wollte eine Bitte äußern, hat dann aber gesehen, wie viel Stress Horus hat und hat dann gesagt, oh, nö, komm, dann lassen wir das erstmal sein und hat sich ihm als Berater angeboten.
Mhm. Und dann wird so ein bisschen beschrieben, dass er eigentlich schon seit 2 Wochen da ist und sich mit Horus und auch dem Monivale mehr oder weniger anfreundet, weil er isst mit ihnen, er trainiert mit ihnen, er feiert mit ihnen. Und da wird dann auch ein Übungskampf beschrieben, in dem er sich wohl gar nicht so schlecht schlägt.
Ja, gut, der Kampf ging lange, ne? Aber letzten Endes gewonnen hat er nicht.
Naja, er hat Torgadon besiegt, er hat Aximand besiegt, er hat Tavirz besiegt.
Ach, guck mal, das habe ich schon wieder überlesen. Ich habe nur den 16-minütigen Kampf mit Lucius.
Das war der nächste dann, genau, ja.
Die anderen haben doch nur drumherum gestanden, oder?
Nachdem sie vorher gegen ihn gekämpft haben, tatsächlich.
Ach ja, guck mal, das habe ich überlesen. Genau, es wird dann nochmal gekämpft in diesen Kuppeln, also die wir ja auch schon mal kennengelernt haben, wo der Torgadon und der Loken ja auch schon mal trainiert haben. Ein paar Kapitel vorne dran. Da ist es jetzt so, dass der Lucius auch dann gegen den Erebus kämpft. Und zwar ein Schwertkampf, der dauert so 16 Minuten und letzten Endes gewinnt Lucius aber diesen Kampf. Hat dann quasi aus seiner Sicht die Ehre der Emperor's Children wiederhergestellt. Ist wieder der egoistische, perfektionistische, egomane Narzisst, wie man ihn kennt. Und bittet jetzt oder fordert jetzt als nächstes oder alle, die drumherum stehen, fordern jetzt Loken auf, gegen Lucius zu kämpfen.
Ja, also Loken sollte sowieso vorher gegen Erebus kämpfen, aber weil Erebus ja gegen Tavirz gewonnen hat, hat Lucius darauf bestanden, dass er jetzt zuerst gegen ihn kämpft, um dann, wie du schon gesagt hast, die Ehre wiederherzustellen. Und Loken hat aber keine Lust, jetzt zu kämpfen. Er lässt auch nebenbei immer so fallen, so nach dem Motto, eine Klinge ist nicht alles und ich habe den Sieger und den Verlierer beobachtet, ich will jetzt nicht kämpfen. Aber die anderen lassen nicht locker und dann drängen sie ihn quasi in den Übungskäfig rein und Lucius ist wie immer siegessicher.
Lucius Engstirnigkeit kommt an der Stelle ganz gut wieder raus und sein Drang nach Perfektion, also auch nach der Perfektion dessen, was er sich vorgenommen hat, nämlich einen Schwertkampf gegen Loken zu bestreiten. Und das lässt ihn so ein bisschen unvorsichtig werden. Loken kämpft nicht mit dem Schwert gegen ihn. Er hat Lucius Bewegungen studiert, wie du schon gesagt hast, und kontert ihn einfach mit einem Schritt zur Seite aus und schlägt ihm halt einfach mitten ins Gesicht. Genau. Und schickt ihn damit einfach zu Boden.
Ja, und damit ist der Kampf dann tatsächlich auch beendet und Lucius murmelt noch irgendwas, was aber keiner versteht. Und Logan geht wieder aus dem Käfig raus.
Vorher sagt Logan noch, ein Lunawolf versteht seinen Feind und tut, was nötig ist, um diesen zu bekämpfen. Also gegen dem, was halt Lucius vorhatte, diesen Schwertkampf zu bestreiten, wollte Logan dann einfach nur gewinnen.
Ja, zeigt wieder den Pragmatismus der Lunawolfs. Das muss ich mal schauen. Ich glaube, zu dem Abschnitt habe ich nur noch aufgeschrieben, warum Lucius und Havitz da sind. Die wurden nämlich eingeladen von Torgadon. Wobei Havitz nach wie vor einigermaßen beliebt ist und Lucius wird als quengelndes Kind beschrieben, der sich ständig über irgendwas beschwert und deshalb auch nicht so beliebt ist.
Okay, das habe ich, da habe ich gar nichts zu. Bei mir hört das Ganze auf, nachdem Loken den Lucius zu Boden geschickt hat.
Ja, da endet auch der Teil. Das andere steht ein bisschen weiter vorher.
Der Erebus ermutigt jetzt im nächsten Teil den Horus, die Beziehungen zum Interrex auszubauen und festzustellen, ob sie neue Freunde oder neue Feinde sind.
Dazu werden sie eingeladen, diesmal nicht auf ein Schiff, sondern in eine Grenzprovinz namens Xenobia. Genauer dort in eine Stadt namens Xenobia Principis, die am Ufer eines Ammoniakmeeres ist. Ich habe mir versucht, das vorzustellen. Das stinkt doch.
Na, nicht nur das. Wenn das ein Ammoniakmeer ist, dann ist es entweder minus 33 Grad Celsius oder es ist 20 Grad Celsius bei 9 Bar Luftdruck. Es ist auf keinen Fall ist es dort irgendwie, dass man dort wohnen will.
Ja, aber der Rest wird dann schon idyllisch dargestellt irgendwie.
Deshalb gehe ich davon aus, dass es das Ding mit 20 Grad Celsius und 9 Bar Luftdruck ist, weil es werden noch Regenwälder beschrieben. Und ich glaube, bei minus 33 Grad sind Regenwälder, naja.
Ja, nicht so, nicht so lebhaft. Genau. Ja, also die Stadt wird sehr, sehr prunkvoll beschrieben, aber irgendwie auch so leicht verwachsen mit der Natur. Sprich, der Urwald, der dort in der Gegend ist, wächst auch in die Stadt rein und sorgt dafür, dass die grün ist. Obwohl die Stadt an sich terrassiert an Berghängen am Rande dieses Meeres wohl überwiegend gebaut wurde.
Die imperiale Abordnung, das sind so ungefähr so 500 Leute, sind Astartes dabei, Iteratoren, Eskorttruppen und Memoratoren. Und da das Interrex ein bisschen allergisch auf die kriegerische Ausrichtung der Legion reagiert hat, dachte Horus sich, dass er besser in Zivil auftaucht und oder dass mehr dass er selber in Zivil auftaucht und dass auch mehr Zivilisten bei der Abordnung sind, um das Ganze weniger militärisch rüberkommen zu lassen.
Ja, also dieses militärische Auftreten bei dem ersten Aufeinandertreffen hat ja schon zu etwas Misstönen in der Aria geführt. Und geschickt wie er ist, will er das jetzt so ein bisschen abdämpfen und das Image aufbessern.
Ich finde das mit dieser Musik ja echt ganz cool. Ne? Also du kriegst quasi immer irgendwie wie einen schiefen Ton, die sich an irgendwas verschlucken. Das ist schon so, hat was.
Ja, die Idee ist gut und es scheint ja auch zu funktionieren, wie wir an einigen Stellen später sogar noch erfahren. Er versucht das Bild jetzt ein bisschen besser darzustellen und man merkt, finde ich, er bemüht sich tatsächlich auf die zuzugehen und kommt nicht in feindlicher Absicht wie Abaddon eigentlich immer noch.
Es gibt allerlei Handels-, Kunst- und Kultureinrichtungen in der Stadt und die Stadt steht den großen imperialen Städten, zum Beispiel auf Terra, auch in nichts nach. Und das eigentliche Treffen findet vor allem mit dem Generalkommandanten Jefta Naut statt. Der empfängt sie am Ende einer prachtvollen Parade an der Halle der Instrumente. Das Gebäude müssen wir uns merken, das wird nachher noch wichtig. Und neben einem Museum der Kriegstechnik gibt es dort auch ein Zeughaus, also eine Lagerstätte für Waffen.
Ja, es wird beschrieben als sowohl als auch, weil die Waffen, die dort ausgestellt und gelagert sind, befinden sich in so Stasis-Kraftfeldern, dass man sie nicht einfach nutzen kann. Aber bei Bedarf kommen sie wahrscheinlich dran.
Also ich hatte es tatsächlich so verstanden, dass das Museum die Waffen ausstellt, zum Beispiel auch für den Kinepracht, da kommen wir gleich noch dazu. Das eigentliche Zeug raus sind wirklich Waffen, die nicht im Museum ausgestellt werden, sondern das sind die Waffen, die auch zum Benutzen dort lagern. Das ist eine militärische Einrichtung tatsächlich.
Ja, das stimmt. Also du meinst die Kleben und diese Bögen der Sagittare, dass die auch dort lagern irgendwo.
Und die Instrumente, die halt dort lagern, die noch nicht so wirklich beschrieben wurden, was es denn ist.
Das
Ich habe da
stimmt.
ja immer noch so eine Vermutung, aber schauen wir mal.
Ja. Also grundsätzlich ist es hier so ein bisschen gespiegelt zu dem ersten Aufeinandertreffen, weil, wie du sagst, dieser Jephthah Naut ist ein Generalkommandant, also Militär. Und es ziehen auch mehr Soldaten auf als das letzte Mal, und zwar in Form von Zentauren werden sie beschrieben, nämlich diese seltsamen Automata, die man vorher gesehen hat, also diese Vierbeiner ohne Körper oder Kopf. Die haben jetzt quasi Sagittare oder Kleven als verlängerten Körper, sodass sie aussehen wie Zentauren. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, steht auch drin, diese Stadt hat keine offensichtlichen Befestigungen oder Verteidigungsanlagen. Natürlich gehen sie davon aus, dass sie wehrhaft ist, aber es ist nicht offensichtlich eine Mauer, Geschütztürme oder sonst irgendwas sichtbar.
Ihnen werden dann auch Waffen im Museum der Halteinstrumente gezeigt und hierbei werden die Waffen der Kinebrach gezeigt. Und der Sindermann fragt, warum die denn so gefährlich sind, wenn die doch eigentlich aussehen wie, sagen wir mal, gewöhnliche Dolche. Und sie sagen, das ist wohl die Schmiedekunst, die eine Kinebrachwaffe auf den Feind eicht und somit gefährlich macht. Und als der Sindermann dann nach einer Art Zauber als Ursache dafür fragt, verschlucken sich die Methurgenspieler nochmal.
Genau.
Das ist nochmal so ein Misston drin. Und das war dann wohl die falsche Frage. Und der Sindermann vermutet dann Anhänger eines Aberglaubens.
Ja, wobei der Naut aber antwortet, ja, ich vermute, so könnte man es bezeichnen. Also er gibt Sindermann mehr oder weniger recht, nachdem die Arya sich verschluckt hat. Und sie bekommen auch noch den Ascherod vorgestellt. Das ist nämlich der Hüter der Instrumente. Das ist sein Kinnebrach. Und auch da spielt die Arya eine große Rolle, weil wenn der versucht, mit den Menschen zu reden, lispelt er wohl sehr stark. Und die Arya sorgt dafür, dass man ihn besser verstehen kann. Das fand ich auch ganz witzig. Und die Waffen dieser Kinnebrach werden beschrieben, als seien sie aus einem bewussten Metall. Das habe ich am Anfang ein bisschen überlesen, aber ich konnte damit nicht wirklich was anfangen, als ich darüber nachgedacht habe. Es heißt aber wohl so, dass es, ich habe natürlich gegoogelt, dass das Metall sowas wie ein Bewusstsein hat.
Ja, das habe ich damit umschrieben, dass es auf den Feind geeicht wird. Also, dass dann diese Waffe wohl sich den Feind merkt und dann denen halt besser beikommen kann. Also habe ich das ein bisschen umschrieben mit diesem bewussten Metall.
Die haben auch einen speziellen Namen, die werden nämlich Anatamen genannt. Wenn man das googelt, findet man natürlich nichts. Aber wenn man Anathemen googelt, findet man was. Ist aber eher religiös. Wobei das schon
Genau.
passt, weil es unter anderem sowas wie Fluch bedeutet.
Damit ist Kapitel 2 dann schon vorbei. Und wir kommen zum Kapitel 3. Da kommen die Imperialen erstmal zu einer Besprechung zusammen. Ohne
Genau.
alle anderen.
Ohne alle anderen, dafür sorgen sie auch, weil sie sind in einem Viertel, das sich Extranus nennt. Ich glaube, das hat man vorher noch gar nicht genannt. Das ist wohl im Westen der Stadt und etwas abgelegen, aber da kommen alle Fremden und auch Händler und so weiter unter und Gäste. Und da wurden dann auch die Imperialen untergebracht und die treffen sich in einem Raum, der zuerst mal nach Wanzen quasi abgesucht wird. Und dann wird noch ein Generator angeworfen, der da für sorgt, dass sie quasi abgeschirmt und deshalb doppelt nicht abgehört werden können.
Hauptthema der Zusammenkunft ist die in einer Unzufriedenheit mündenden Erkenntnis, dass sie in 2 Wochen nichts erreicht haben. Das Interrex hält sie weiterhin auf Abstand. Markhurst weiß nicht weiter und denkt, dass sie nur noch Zeit verschwenden, da kein Bündnis erreicht werden kann. Oder Konformität, wie der aber dann noch einwirft.
Weil er mal wieder sagt, die weichen einfach zu weit vom Modell ab, das der Imperator verkündet hat. Also müssen wir die Konformität bringen. Also will er wieder Krieg haben.
Und der Horus will das nicht. Ne? Also Horus ist der Überzeugung, dass man das Interrix nicht zur Konformität zwingen sollte.
Und er sagt dann auch einen Satz, bei dem sich die anderen ein bisschen blöd angucken und quasi verschlucken. Nachdem Abaddon gesagt hat, dass die ja zu weit von dem Modell abweichen, sagt Horus, naja, vielleicht ist das Modell des Imperators etwas zu strikt. Und das finden die anderen irgendwie so gar nicht lustig, weshalb dann auch Sanguinus eingreift und anfängt zu erzählen, naja, gut, das sind jetzt halt Regeln, die sind vor 200 Jahren erstellt worden. Also er will das Ganze etwas beschwichtigen, bevor die anderen zu viel drüber nachdenken, was Horus gerade gesagt hat. Also er sagt auf jeden Fall, er wird sich nicht zu Gewalt hinreißen lassen, nur um sklavisch alten Regeln zu folgen.
Der Abaddon forciert vorher nochmal das Dekret des Imperators, dem unbedingt Folge zu leisten sei. Das besteht darin, dass sie keine Xenos dulden, dass sie keine ungezügelten Psioniker dulden, dass sie sich gegen die Dunkelheit des Warps wappnen müssen und dass sie die Menschheit vereinen müssen. Daraufhin sagt Horus dann, dass in der heutigen Zeit vielleicht neue Maßstäbe angelegt werden müssen, weil er ist der Vertreter des Imperators und der Imperator vertraut ihm die Entscheidungen an, die er hätte selber treffen müssen. Und Horus will sich daraufhin halt nicht zur Gewalt hinreißen lassen und will die Worte des Imperators selbst interpretieren.
Weil er auch sagt, dass das, was da verkündet wurde, quasi in einer Zeit des Krieges geboren wurde und sie aber die größten Konflikte anscheinend schon hinter sich gelassen haben und es jetzt einfach eine andere Zeit ist.
Genau, sehr vorausschauend und sehr modern wahrscheinlich dann auch. Ne?
Mhm. Auch wenn man natürlich davon ausgehen kann, dass vieles von dem, was er macht und sagt, politische Spielchen sind, er wird mir sympathischer so im Laufe der Zeit. Am Anfang war er ja so der große Showmaster, der Tollste, der Größte und Stärkste. Wahrscheinlich denkt er das immer noch von sich, aber er wirkt irgendwie vernünftiger, finde ich.
Ja, momentan.
Du bist immer noch skeptisch. Ja, ja.
Im nächsten Abschnitt hat der Loken Wachdienst. Also während der Horus und der Naut mit anderen Ehrengästen zu Abend ist. Mhm. Bei dem Abendessen möchte Horus Naut zu der Anerkennung des Imperators als wahre Autorität der Menschheit bewegen. Und im Rahmen eines Essens meint Horus, dies zwanglos genug rüberbringen zu können, um eine Beleidigung zu vermeiden. Da wir ja schon wissen, was im Kapitel noch passiert, ist das eine ziemliche Kackidee.
Ja. Wir wissen aber auch, dass es nicht seine Idee ist, die zu dem Problem wird, oder? Also wir wissen ja gar nicht, ob er es überhaupt hervorbringen konnte. Also er will das machen.
Hast du die Befürchtung, dass es beides passiert ist?
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber bevor wir zu dem kommen, was wir gerade meinen, müssen wir vielleicht noch anmerken, das fand ich gar nicht so unwichtig, dass sie jetzt schon in der dritten Woche quasi auf diesem Planeten sind. Aber Sanguinus inzwischen mit seinem Blood Angels abgereist ist, um einige der Pflichten von Horus quasi wahrzunehmen, weil der ja gerade nicht kann. Das fand ich erwähnenswert.
Der Loken patrouilliert mit 10 seiner Männer im Anwesen von Naut rum. Es ist ruhig und er schlendert so durchs Haus, wobei man mit voller Ausrüstung und Helm, wie man da schlendert, keine Ahnung. Und er stößt neben viele anderer Kunstwerke dann auf ein Buch. Und das Buch weckt sein Interesse.
Weil das auch so einen tollen Titel hat.
Das Buch heißt Eine erstaunliche Historie des Bösen, der Menschheit zur Warnung vor dem Missbrauch der Zauberei und der Verlockung durch Dämonen.
Es fällt ihm aber deshalb auf, auch weil es ein bisschen antiquierter wirkt und weil es von der Art und Weise auch wie da was geschrieben ist, ihn an diese Chroniken erinnert, die er von Sindermann bekommen hat.
Ich habe sie einfach sein Buch genannt, das er quasi in seiner Rüstkammer hat. Mhm. Er hat sonst kein Buch, ne? Also das scheint er auch lieb gewonnen zu haben, von daher ist das jetzt sein Buch.
Okay.
Jemand davon aus, er hat das annektiert. Ja. Und ja, genau, also das Buch, das dort liegt, das ist so ein riesiger Schinken, der gleicht seinem Buch doch sehr stark, auch von der Sprache her und von der Machart her. Und während er so halt sich das Buch anguckt, steht plötzlich der Mithras Tull hinter ihm.
Und die Stimme aus dem Off von Mithras sagt, es ist euch aufgefallen, nicht wahr?
Denn auch der Tull, der vorher noch nicht erwähnt wurde, jetzt das erste Mal, der hat auch Wachdienst. Und wenn sie sich miteinander unterhalten, dann nehmen sie auch beide ihre Helme ab, damit sie besser plaudern können. Ja. Und der Logan, der will mehr über das Buch da erfahren.
Der ist etwas verwirrt, wobei der Tull gar nicht verwirrt ist, weil er anscheinend weiß, was das für ein Buch ist. Und er bezeichnet es als Similarität, was Logan dann nur noch mehr verwirrt.
Und Similarität, damit meint er, dass es ein gemeinsames Erbe ist, denn das Buch ist zur Zeit entstanden, also auf Terra entstanden, als die Menschen zu den Sternen aufgebrochen sind. Und somit ist es gleichermaßen für das Interrex und auch fürs Imperium von Bedeutung.
Genau. Und ab jetzt muss ich gestehen, sind meine Notizen relativ lückenhaft.
Okay.
Also schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Weil Loke natürlich jetzt wissen will, was in diesem Buch drinsteht. Und Tull fängt halt an zu erklären, dass es um das Chaos geht. Chaos mit K geschrieben, um es wahrscheinlich anders darzustellen.
Das Buch warnt vor Hexen und Riten, die Menschen in Dämonen verwandeln und sich gegen ihresgleichen wenden. Also das ist ja genau der gleiche Satz, der auch in Lokens Buch steht. Mhm. Und da spitzt dann noch mehr die Ohren. Mhm. Und der Loken fragt Tull daraufhin, ob er das Buch denn ernst nimmt, weil er selbst nimmt das ja ganz sehr wohl nicht so ernst, weil Dämonen, Hexerei, alles gut. Aber der Tull sagt, dass das Interrex die Gefahr durch das Chaos sehr gut kennt. Er kann somit die Erzählungen aus dem Buch sehr gut einordnen. Und da ist Loken noch mehr verwirrt.
Ja, wobei das Interrex ja so ein bisschen Starthilfe hatte, weil die Elder ja auch erklärt haben oder versucht haben zu erklären, um was es geht. Mhm. Wobei der Tull gleichzeitig erwähnt, ja, wenn die es nicht erzählt hätten, dann hätten wir es auch selbst rausgefunden, es hätte nur ein bisschen länger gedauert. Also so ein bisschen überheblich ist er trotzdem noch.
Der Loken fragt Tull dann auch, was er mit Chaos meint. Und hier ist es so gemacht, dass wenn Loken Chaos sagt, wird es mit CH geschrieben. Und wenn der Tull Chaos sagt, dann wird es mit K geschrieben, um diese unterschiedliche Bedeutung der Wörter für den jeweils anderen zu verdeutlichen. Also Loken weiß nicht, was Chaos ist oder was damit gemeint ist. Für ihn ist das ein relativ leeres Wort ohne großartig viele Bedeutung. Und für Tull hat das Ganze sehr viel und sehr große Bedeutung, weil, wie du schon gesagt hast, das Interrex durch die Eldar gelehrt wurde, was es ist. Und Loken hat halt keine Ahnung, was das Chaos ist, mit K geschrieben. Und somit wissen auch die Imperialen nicht, was das Chaos ist. Das wusste der Tull aber nicht und das wusste auch das Interrex nicht.
Genau. Und jetzt muss man noch so ein bisschen versuchen, die Stimmung zu beschreiben, weil am Anfang patrouillieren quasi beide Leibgarden der Höchsten, die oben am Essen sind. Und es ist eine angespannte Situation. Dann unterhalten sich die beiden und nehmen die Helme ab. Und während der Unterhaltung scheint der Tull immer lockerer zu werden, weil er so langsam erkennt, dass das, was sie die ganze Zeit vermutet haben, halt so gar nicht stimmt. Und er lacht sogar und sagt Loken, ihr habt wirklich keine Ahnung, oder? Was Loken jetzt erstmal überhaupt nicht lustig findet, weil er will nicht, dass über ihn gelacht wird, aber der Tull lacht ihn ja nicht aus, sondern das ist eher so ein erleichterndes Lachen.
Der Tull ist überrascht und erstaunt, denn genau das war der Grund, warum sie die Imperialen so auf Abstand gehalten haben, weil sie sich nicht sicher waren, ob Horus und seinesgleichen vom Chaos mit K korrumpiert sind. Und der Tull will sofort den Naut informieren, dass sie falsch lagen. Er ist erleichtert, er ist wie aufgedreht und der Loken will aber zuerst mal weitere Erklärungen haben. Daraufhin erklärt der Tull dem Loken dann, was das Chaos ist.
Mhm. Nämlich unter anderem die Quelle der bösartigen Verderbnis oder des Bösen generell, die von innen verdirbt.
Der größte Feind aller Menschheit, der im Warp wohnt.
Und Warp müsste Locken doch eigentlich kennen, den Begriff, ne?
Ja. Also das Interrex sagt ja Immaterium dazu. Bei den Imperialen ist es der Warp und das ist für die Imperialen zu der Zeit erstmal nur der Weltraum, durch den sie von einem Punkt zum anderen kommen.
Mhm. Wo man sich ja schon denken könnte, dass es irgendwie sowas wie eine Paralleldimension oder sowas ist, die eben die andere Dimension verbindet.
Das Chaos kann nicht ausgelöscht werden. Es verbreitet sich wie eine Seuche und ist die Wurzel aller Magie. Es ist brutal und kriegerisch, unstillbar, zerstörerisch. Und genau deswegen befürchtet das Interrex, dass die Menschen Terras vom Chaos besudelt sind, weil die Astartes halt alles verkörpern, was dem Interrex sagt, Vorsicht, Chaos.
Genau. Und angeführt von einem Kriegsherrn ankommen.
Als der Tull sich jetzt völlig euphorisch freut und auch dem Loken die Hand schüttelt und wie schon, ja, toll, alles gut, super, super, dass all diese Befürchtungen nichtig sind und sie ihre Brüder endlich in die Arme schließen können, erreicht ihn plötzlich ein Funkspruch.
Dann ist er plötzlich nicht mehr so gut gelaunt und geht von Loken weg, also reißt quasi seine Arme wieder runter und bittet Loken, ihm seine Waffen auszuhändigen.
Und er ist klar enttäuscht, dass Loken ihn wohl belogen hat und dass er sehr wohl vom Chaos weiß und er hat ihn seiner Ansicht nach entlarvt, denn die Halle der Instrumente wurde in Brand gesetzt.
Das wird irgendwie nur so nebenbei erwähnt, aber das ist anscheinend der Auslöser für alles, was jetzt noch so passiert, was eigentlich so gar nicht mehr lustig ist. Aber bevor das losgeht, sagt er dann auch noch, beinahe hättet ihr mich von eurer Unschuld überzeugt. Und nachdem Loken sich natürlich weigert, ihm die Waffen auszuhändigen, weil er hat ja die Pflicht, Horus zu beschützen, da kann er nicht die Waffen abgeben, zieht dann der Tull seinen Helm an und fordert ein bisschen energischer auf, das zu tun.
Was vielleicht noch erwähnen soll, dass Loken wie vorher schon wieder nicht weiß, was Sache ist.
Ja, das stimmt. Der ist also tatsächlich ahnungslos. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch.
Er hat wieder Ahnung vom Chaos, jetzt weiß er, was das Chaos ist, jetzt hat er wieder keine Ahnung, was jetzt passiert. Also er weigert sich, die Waffen auszuhändigen und darauf folgt ein sehr langer, seitenlanger Kampf, den ich einfach mal damit abgekürzt habe, dass er damit endet, dass Loken Tull den Schwertarm abtrennt und ihn bewusstlos, aber lebend zurücklässt.
Genau, also er könnte ihn töten, macht es aber bewusst nicht. Und rennt stattdessen weg. Auf dem Weg, relativ kurz, nachdem er wegrennen will, trifft er auf zwei Sagittare, die er mehr oder weniger entwaffnet und sagt, geht zu Tull, ich will ihn nicht sterben sehen. Und in dem Moment, in dem die zuerst verwirrt sind und dann sich aber in die Richtung bewegen, verschwindet dann Loken auch.
Er will zu Horus. Unterwegs sammelt er dann noch weitere seiner Wachen ein und nach ein paar Scharmützeln erreichen sie dann den Speisesaal.
Mhm. Wobei man vielleicht noch ergänzen sollte, sie haben bis dahin keine Chance zu kommunizieren, weil ihr Vox komplett blockiert wird.
Stimmt, ja. Der Torkaton und weitere Wachen sind im Speisesaal und der Horus. Und es ist wohl zu einem Irrtum gekommen, sagt Horus verzweifelt. Und der Kampf ist falsch. Und das war der Satz von Horus, worauf ich ihn dann gemeint habe, okay, da scheint es wohl irgendwie einen Irrtum zu geben. Anscheinend hat er während dem Gespräch doch irgendwie einen Satz fallen lassen, der dem Naut auf den Magen geschlagen ist. Und dann hat jemand noch die Halle der Instrumente angezündet.
Mhm, okay.
Deswegen vermute ich, dass es beides passiert ist.
Also einfach ein blödes Timing.
Ja.
Mhm. Ja, das kann natürlich sein, ja. Auf jeden Fall, auch der weiß nicht so wirklich, was los ist, ne? Weil Naut muss wohl ähnlich reagiert haben wie Tull. Also hat er nur angeschrien und angeklagt und war direkt feindselig, ohne dass Horus wusste, was los ist. Außer natürlich, er hat das etwas ungeschickt rübergebracht, was er rüberbringen wollte, dann schwingt das garantiert auch mit, ja.
Wir stellen fest, ganz viele unwissende Astartes, die nicht wissen, was abgeht.
Mhm. Und die anscheinend die Krieger der Interrex etwas unterschätzt haben, weil einige der Astartes sind auch schon durchlöchert worden von Sagittar-Pfeilen, die gar nicht so harmlos sind, wie sie wirken.
Mhm. Ja, sehr leicht sogar. Die schlagen dir einfach durch und reißen Löcher. Da fällt mir gerade ein, da war noch eine. Auf dem Weg zum Speisesaal war noch irgendwie eine Szene, wo einer der Astartes von einem Bolzen durchlöchert wurde und der Körper die Wunde schon geschlossen hatte und die zusätzlichen Organe der Astartes die Arbeit aufgenommen haben, um beschädigte Teile des Körpers zu ersetzen. Also, das ist schon ganz witzig gewesen, das mal so nochmal zu lesen.
Ja, und was ich auch interessant fand bei den Beschreibungen, die sich übrigens lohnen, durchaus zu lesen, nur wir wollen ja nicht das Buch vorlesen, aber dass die Bolter, also vermeintlich primitivere Waffen der Imperialen, durchaus auch Durchschlagskraft haben. Also ein einzelner Schuss reicht wohl nicht, um Interrex zu töten, denn die werden zwar getroffen, aber die Rüstung hält das quasi aus und sie werden nur gegen die Wand geschleudert. Aber wenn jemand einen Kombibolter benutzt und 4, 5, 6 Schüsse abgibt, dann wird der Interrex auch zerfetzt.
Sie müssen aus dem Speisesaal fliehen, doch der Horus will die Situation so nicht auf sich beruhen lassen. Also dem stinkt das alles, da hat er keinen Bock drauf, das ist alles falsch, das darf so nicht sein. Und nachdem sie ein Stück weit gekommen waren und sich ihrer ersten Verfolger entledigt haben, will der Horus retten, wofür sie so lange gearbeitet haben.
Und er fordert auch, mit Naut reden zu dürfen, um die Sache irgendwie aufzuklären.
Genau, das macht er nachher dann an der Halle der Instrumente, weil dort kommen sie dann auch irgendwann an, nachdem er dann den Torgadon und den Loken davon überzeugt hat, dass sie dahin müssen, genau. Dass sie rausfinden müssen, was passiert ist. Dort werden sie dann aber auch von einem der Meturgenspieler in Empfang genommen, der auch rußverschmiert ist, versichern dem auch, dass sie mit dem Diebstahl nichts zu tun haben. Und währenddessen sammeln sich aber schon weitere Gegner und der Horus will Naut sprechen, es hört ihm keiner mehr zu. Und er schickt nochmal so ein Stoßgebet zum Imperator, warum der ihn denn mit dieser Aufgabe hat alleingelassen, warum er ihn dann verlassen hat. Also es wird ihm wohl alles ein bisschen zu viel.
Ja, wobei er zuerst mal nach oben schreit, nicht Dane verflucht und dann ein bisschen leiser dieses, was du gerade erzählt hast, von sich gibt, nämlich warum hast du mir diese Pflicht auferlegt, Vater, und warum hast du mich verlassen? Was zwar leise ist, aber Loken kriegt das sehr wohl mit. Ich finde es spannend, dass er kommt ja nicht in Rüstung, sondern er ist ja eigentlich zum Essen gekleidet und er hat auch gar keine Lust zu kämpfen, aber nachdem halt Naut eben nicht gerufen wird, um mit ihm zu reden, sondern stattdessen nur weitere Pfeile gekommen sind, war dann der Feind, der bis dahin kein Feind war, jetzt plötzlich doch Feind. Und ihm stinkt's quasi.
Genau, der Horus wechselt jetzt in den Scheiß-drauf-Modus und attackiert mit Logan und Torkadon die Gegner. Und das Kapitel endet damit, dass sie zusammengetrieben und von Gegnern umringt den letzten Kampf, also ein letztes Gefecht antreten.
Wobei das schon noch ausführlich beschrieben wird aus Sicht von Loken, weil Loken sich daran erinnert, dass in dem Moment Horus quasi das Sinnbild für Ehre und den unentwegten Mut der Menschheit darstellt. Und er wäre froh gewesen, wenn das auch so später in den Geschichtsbüchern gestanden hätte. Schön konjunktiv, weil es steht dann drin, aber das Schicksal hatte was ganz anderes vor. Also da ist schon so ein bisschen angekündigt, was wir ja im Grunde genommen schon wissen, weil deshalb lesen wir das Ganze ja auch, aber da wird es das erste Mal quasi konkret genannt, finde ich.
Und dann endet das dritte Kapitel. Dann kommt Kapitel 4 und an der Stelle angemerkt, Kapitel 4 ist das letzte Kapitel vom ersten Buch.
Juhu. Buch 1 hätten wir dann geschafft.
Auf nun denn.
Ja, komplett neue Szene. Wir sind quasi wieder bei Mazadi und Loken, die sich unterhalten.
Also wir haben wieder einen Zeitsprung.
Genau, es ist Zeitsprung. Wobei, ich bin nicht so ganz sicher, weil Loken wird immer noch beschrieben, als dass er mit Blut besudelt ist. Also so viel Zeitsprung kann da nicht gewesen sein, oder?
Ja, ja, aber sie sind in der Rüstkammer. Das heißt, sie sind schon wieder auf dem Schiff.
Genau.
Also das, was er Dan Abnett ganz gerne mal macht. Ne? Er lässt im vorherigen Kapitel die Leute mit einem Cliffhanger zurück. Und in der nächsten Sekunde ist schon wieder jede Menge Zeit vergangen. Eine unauswegbare Situation scheint doch irgendwie gelöst worden zu sein. Ne? Dann ist alles schon erledigt und alles Tolli und sind oben wieder auf dem Schiff. Genau. Der Loken und die Masadi.
Das, was ja auch heißt, Loken hat das Ganze auf jeden Fall überlebt, obwohl es ja aussichtslos war, so Ende des letzten Kapitels.
Ja gut, aber Loken muss es ja überlebt haben, weil am ersten Satz vom ersten Kapitel steht ja quasi drin. Ach,
jetzt kommt er nicht mit Logik hier. Das ist ja. Ja, natürlich. Ich kann so ein bisschen erzählen, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe nicht viel aufgeschrieben, aber es geht wohl natürlich darum, dass Loken Masadi auch erzählen soll, was da jetzt passiert ist. Besser gesagt, sie fragt ihn, ob er ihr denn auch alles erzählen wird, was er bejaht. Und so zwischendurch lässt er halt fallen, naja, sie haben halt behauptet, dass wir eine Waffe geklaut haben, wovon er immer noch fest der Meinung ist, dass das halt nie passiert ist. Er weiß nicht, was da passiert sein soll, aber sie haben es auf keinen Fall gemacht. Und Horus hat wohl auch noch einmal quasi eine Nachricht des Bedauerns an das Interrex geschickt. Nicht davon ausgehend, dass er eine Antwort erhält, was auch nie passiert ist, aber um noch einmal zu sagen, hey, tut uns leid, wir wissen nicht, was da passiert ist, aber wir waren es einfach nicht.
Es wird auch nicht davon ausgegangen, dass der Krieg weitergeführt wird, weil dafür ist das im Interrex nicht stark genug und nicht von Bedeutung genug. Und dass es entweder im Sande verlaufen wird oder dass es irgendwann vielleicht dann doch mal noch überrennen werden.
Genau, wenn sie genug Material haben und zufällig mal in der Gegend sind, quasi so nach dem Motto, dann schnappen sie sich die. Aber es ist auch nicht dringend, weil das Interrex selbst auch keine Bestrebungen hat, sich da jetzt großartig zu rächen oder umgekehrt das Imperium anzugreifen, sondern das ist jetzt quasi ein eiserner Vorhang und Funkstille.
Im nächsten Abschnitt geht es so ein bisschen husch-husch, weil der Horus seiner Legion mitteilt, dass er entgegen dem, was er vorher ja immer gesagt hat, dass er das nicht will, dann jetzt die Lunar Wolves doch in Sons of Horus umbenennt. Und das führt eigentlich durchgehend oder durch die Bank nur zu Zustimmung. Der Sindermann findet das cool und ja, so ziemlich alle anderen. Die Memoratoren finden das cool, der Ignaz findet das cool, macht ein Glas leer und füllt sicherheitshalber mal nochmal eins nach.
Genau.
Und also, die sind fleißig am Feiern.
Da habe ich ein bisschen überlegt, warum er es jetzt doch macht, aber vielleicht auch, weil er gemerkt hat, dass seine Truppen ihm näher stehen, als er das bisher so empfunden hat. Also nicht nur rein, er ist der Kriegsherr und sie müssen ihn beschützen und ihm gehorchen, sondern vielleicht hat er gemerkt, dass die sich halt wirklich für ihn opfern. Und dass es auch seine Freunde sind, in Anführungszeichen. Dass er sie dann auch Söhne nennen kann.
Ja, ich glaube, es kommt auch ein Stück weit noch daher. Er ist ja eben auf dem Planeten, wo ich ja gesagt habe, ist in den Scheiß-drauf-Modus gewechselt. Er hat ja vorher dieses Stoßgebet zu den Sternen und ja auch zu sich selbst, zum Imperator ja gesprochen, warum er ihn allein gelassen hat. Und es könnte natürlich auch so eine, in Anführungszeichen, Trotzreaktion sein, dass er sich Sachen auch einfacher machen will. Also es kam die ganze Zeit, dass seine Legion den Respekt nicht bekommen hat, dem ihm als Kriegsherrn zusteht, was ihn ja genervt hat. Und um das jetzt quasi zu umgehen, nimmt er jetzt diese Namensänderung vor. Und das heißt, einfach wegzuhaben, da nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, weil Aufgaben hat er genug.
Ja, das stimmt. Das passt auch, ja. Ja, und jetzt stellen wir uns ein Computerspiel vor, den Vorspann des Computerspiels. Oben ist die schöne bunte Welt. Und jetzt scrollt der ganze Bildschirm nach unten und es wird immer dunkler und dunkler und dunkler und der Oberbösewicht erscheint. So ungefähr kam mir das vor.
Also so eine Art Post-Credit-Scene, wo der Erebus über einer gestohlenen Waffe sinniert.
Ja, ist auf jeden Fall stolz. Ne?
Ja?
Ja, also er betrachtet dir genau, wie du sagst, ist stolz auf das Ding und legt es in eine Schatulle. Wobei da steht nicht die Waffe, sondern er legt die Anathame in eine Schatulle.
So also ein Dolch war das ja.
Genau, geschwungen, wie wird es beschrieben, relativ grob behauen, aber trotzdem diamantenschimmernd. Auf jeden Fall ist jetzt klar, wer die Halle angezündet hat, ne?
Ziemlich klar, ja.
Und das meinte ich mit, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Irgendwie voll doof. Horus gibt sich Mühe ohne Ende und dann kommt da der Erebus das erste Mal in einem Kapitel vorher und macht alles kaputt.
Ja, es ist alles so ein bisschen hoppla hopp jetzt am Ende, finde ich.
Naja, lustigerweise, man sieht nur, dass er die Waffe in diese Schatulle legt. Ne, was heißt man sieht? Es wird beschrieben. Dann scrollt der Bildschirm wieder hoch zur nächsten Post-Credit-Szene, in der dann wieder Horus quasi überlegt, wie es weitergehen soll. Und Logan erzählt das auch Mazadi, weil die natürlich wissen will, wie es jetzt weitergeht. Und da gibt es halt verschiedene Pläne. Ein Plan ist, dass sie sich mit der 203. Flotte treffen. Aber vorher sollen sie noch einen Umweg machen, weil der Kriegsherr gebeten wurde, auf einem kleinen Mond im Darwin-System zu intervenieren, was maximal eine Woche dauern wird. Ja, und derjenige, der darum gebeten hat, ist halt Erebus.
Wird bestimmt eine Woche dauern. Mhm. Mhm. Ist klar.
Genau. Kleiner Mond. Kann ja nichts Schlimmes sein.
Das Kapitel endet genau mit diesem Satz. Auf einem kleinen Mond, sagt Logan, im Darwin-System. Und damit endet das Kapitel und damit endet auch das erste Buch. Und da das der letzte Satz in diesem Kapitel ist, dann weiß man ja schon, dass da nichts Gutes passieren wird.
Nee.
Und dann haben wir das erste Buch geschafft. Yay! Wir haben ein Buch gelesen.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie es weitergeht, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Stil. Weil das nächste Buch ist ja von einem anderen Autor.
Genau, das Buch hier war von Dan Abnett, da habe ich eben ja schon mal genannt. Und das zweite Buch ist von Graham McNeil.
Kenne ich auch nicht.
Nicht, dass mir das was, dass mir der Autor was sagen würde, aber an der Stelle schon mal erwähnt.
Naja, wir sind halt keine Leseratten. Noch nicht.
Wenn wir durch 66 Bücher durch sind, dann vielleicht. Das nächste Buch wird dann auch, oder heißt dann Falsche Götter. Mhm. Und wie wir in der ersten Folge ja schon beschrieben hatten, beginnt die Horus Heresy mit ihren 66 Bänden mit 4 Büchern, die nahtlos ineinander übergehen. Und erst danach splittet sich das Ganze so ein bisschen auf. Und somit sind wir hier noch in einer fortschreitenden Timeline, die nahtlos an das anschließt, wo das erste Buch aufgehört hat.
Das hoffe ich. Ich bin sehr gespannt. Neuer Autor, neue Szene. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht springt der neue Autor nicht ganz so viel wie Dan. Wobei ich das im Endeffekt nicht schlimm fand. Das ist ja sein Stil. Aber können wir sowas wie ein Gesamtfazit zu dem Buch sagen?
Ja gut, ich habe in der ersten Folge habe ich ja gesagt, ich habe keine Erwartungen so wirklich. Es ist... Wir haben es ja vorgenommen, das zu lesen und das im Rahmen dieses Projektes zu lesen, weil wir sonst nicht lesen werden. Ja. Mhm, genau. Das ist ja so ein bisschen Selbstkasteiung ein Stück weit für uns, dass wir uns ja gegenseitig durch die Pflicht, die wir uns gegenseitig nehmen, den Podcast aufzunehmen, dass wir uns durch die Bücher arbeiten. Von daher hatte ich tatsächlich nicht wirklich eine Vorstellung, wie das Buch werden wird. Ich hatte zumindest mal eine geringe Erwartung daran, dass ich danach mehr weiß, wie es denn zu dem aktuellen 40K-Konstrukt oder diesem aktuellen 40K-Machtverhältnis halt kam. Ne? Also wie es halt zum Chaos kam und wie die alle zerfallen sind, weil das hat man ja immer mal wieder gehört. Und daran gemessen, kann ich sagen, hat das Buch, auch wenn es keine Erwartung gab, mich zumindest nicht enttäuscht. Mhm. Es gab immer mal wieder Kapitel zwischendrin, wo ich mir gedacht habe, so, warum hat er das geschrieben? Das hätte man genauso gut weglassen können. Das hatten wir ja in der letzten Folge.
Mhm, ja.
Aber im Großen und Ganzen hat es gut eingeleitet, es hat die Charaktere gut eingeführt, hat eine Stimmung sehr gut gesetzt, hat eine gesetzte Stimmung so verändert, dass es jetzt im zweiten Buch und darauf fortfolgende ein gutes Fundament gebildet hat. Wobei Buch 2 wird wahrscheinlich immer noch Fundament sein. Also gehen wir davon aus, dass die ersten 4 Bücher Fundament sein werden. Aber es hat zumindest mal den Weg ganz gut geebnet für mich.
Mhm. Ja, also große Fortschritte habe ich mir jetzt auch nicht erwartet, gerade weil es so viele Bücher sind. Aber wie du sagst, so die wichtigsten Charaktere hat es vermeintlich eingeführt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere wichtige, die noch kommen. Oder vielleicht waren auch einige nicht so wichtig. Aber das werden wir dann ja feststellen. Es hat mich zumindest mal nicht enttäuscht, sagen wir mal so. auch wenn es, du hast eben das Wort Arbeit benutzt, es ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit, auch gefühlt, aber es macht trotzdem auch Spaß.
Das ist wirklich, also es ist, ich habe gerade gestern Abend nochmal festgestellt, ich habe gestern Abend die 3 Kapitel gelesen, ja, und habe mich gezwungen, schneller zu lesen, weil ich gemerkt habe, okay, es geht mittlerweile schneller, dadurch, dass wir halt mehr lesen oder dass ich halt mehr lese, kann ich schneller lesen und kann es mir auch merken, was ich gelesen habe. Von daher bin ich relativ flott durchgekommen. Es hat auch Spaß gemacht zu lesen, weil es halt in der Geschwindigkeit ging jetzt, wo ich auch in einem Tempo vorankam, wo ich mir dachte, jetzt passt's. Ne? Das geht bestimmt noch schneller, aber es ist halt jetzt eine Geschwindigkeit, wo ich mich wohlfühle. Und da bin ich innerhalb von, ich glaube, 1,5 Stunden bin ich durch die Kapitel durch gewesen. Wahrscheinlich immer noch lang durch, im Gegensatz zu vielen Lesern. Ne? Aber ich muss mir dann immer noch die Notizen nebenbei noch machen. Und habe ja währenddessen auch die Notizen geschrieben. Aber das Lesen und das Notizen schreiben und ja dann auch nochmal Rückschlüsse auf andere Kapitel ziehen, wo verschiedene Sachen auch nochmal aufgekommen sind, das ist ja schon Arbeit. Und das wird ja nicht weniger. Ne? Also je mehr Bücher wir voranschreiten werden, desto mehr werden wahrscheinlich auch Bezug auf vergangene Bücher nochmal ziehen und Sachen, die dort passiert sind. Und der Teil wird an Arbeit wahrscheinlich mehr werden. Ich habe gestern jetzt insgesamt 3,5 Stunden jetzt an der Vorbereitung gesessen.
Ja, das kommt ungefähr hin. Wobei ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dadurch, dass natürlich am Anfang zwar alles eine fortführende Story ist, später das aber in verschiedene Stränge aufgeht, die Stränge auch für sich so etwas besser gekapselt sind und man nicht zu allem und überall Querverbindung ziehen muss oder so die Hoffnung. Kann. Genau, genau.
Ich hatte ja im ersten Kapitel dieses Bild gepostet, da müsste der Link, der Reddit-Link müsste auch noch in den Shownotes drin sein. Und könnt ihr euch mal nochmal angucken. Also, ja, dann beschäftigen wir uns, wenn wir durch das vierte Buch durch sind.
Genau, genau. Dann schauen wir, wie wir da weitergehen, ja.
Hast du noch was?
Nee, ich glaube aktuell nicht. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Also, was Horus als nächstes macht und wie das beschrieben wird und wer noch so alles auftaucht. Und was natürlich Erebus vorhat.
Und ich freue mich, dass wir das erste Buch durch sind, dass wir quasi den ersten Meilenstein geschafft haben. Und es hat jetzt 15 Folgen gedauert. Wir haben drin zwischendrin den Modus gewechselt. Wenn es so weitergeht, haben wir wahrscheinlich alle 12 Folgen ein Buch durch. Das heißt, alle 3 Monate. Das wären 4 Bücher im Jahr. Schauen wir mal. Wie oft wir noch krank werden zwischendrin. Weil unser Vorrat an Vorproduktion ist ja relativ schnell dahingeschmolzen. Vielleicht können wir das noch irgendwann nochmal aufholen.
Ja, das wäre gut.
Dann gibt es nicht so oft Zwischenfolgen für Neues vom Titan. Naja. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr uns durch das erste Buch gefolgt seid. Wir hoffen, Buch 2, 3 und die restlichen 66 oder dann 63 bleibt ihr bei uns und bleibt uns treu. Und kommt auch das nächste Mal wieder mit uns auf der nächsten Etappe durch den großen Bruderkrieg. Und bis dahin, gute Nacht, Jonas.
Gute Nacht, Karl. Free Space Marines.